So, wenn alle Platz nehmen würden, dann könnten wir auch beginnen. Und ich begrüße alle zum Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung und Zukunftsfragen. Wir haben heute die 17. Sitzung. Und die Sitzung ist öffentlich und wird auch gestreamt, ja, und aufgezeichnet. Bevor wir in das Fachgespräch einsteigen, haben wir noch zwei Punkte kurz abzuhandeln. Und zwar müssen wir unter Tagesordnungspunkt 1 eine Fehlerkorrektur sozusagen machen. Da müssen wir in einem Beschluss, den wir schon gefasst haben, das Datum ändern, was versehentlich falsch ausgewiesen worden war. Und da es um einen Beschluss geht und weil da Kosten von abhängen, müssen wir das korrigieren. Also streiche 25. September, setze 23. September für unser Fachgespräch an dem Tag und damit die Kosten der Sachverständigen da übernommen werden können. Ja? Gibt es dazu irgendwelche Bedenken? Das gibt es nicht, dann ist das so beschlossen. So, unter Tagesordnungspunkt 2 haben wir die Nachhaltigkeitsprüfungsbewertung, Beschlussfassung über die Votenliste. Und da haben wir einen Streit zu dem Entwurf eines Gesetzes zur besseren Verhinderung missbräuchlicher Anerkennungen der Vaterschaft auf Bundestagsdrucksache 21/40/81. Da regt Abgeordneter Dr. Fabian Fahl eine Prüfbitte an und Abgeordnete Caroline Busbach votiert dagegen. Herr Dr. Fahl, ich würde Ihnen das Wort geben, wenn Sie das kurz begründen wollen. Und dann könnte Kollegin Busbach, dann Gegenrede haben. Und ja, genau, Sie hätten das Wort, Dr. Fahl.
Ja, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, ob das so kurz geht, weil wir doch zahlreiche Verstöße gegen SDGs festgestellt haben. Also der Gesetzentwurf zur Verhinderung missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennungen, das klingt technisch und bürokratisch, aber dahinter steckt ein Angriff auf arme Familien, auf Migranten und auf alle, die nicht in das Bild der weißen Kernfamilie passen. Das muss ich ja so klar sagen. Das Gesetz diskriminiert, tut aber so, als wäre es neutral. Wer keinen gemeinsamen Haushalt hat, wer kein Deutsch spricht, wer sich keinen DNA-Test leisten kann, der steht hier unter Verdacht. Das ist also die Mutter ohne Ersparnisse, das ist der binationale Vater und das sind transnationale Familien. Das ist kein Versehen und verstößt an dieser Stelle gegen die SDGs 16.7 und 16.9. Und wer sich diesen teuren Gentest nicht leisten kann, dem wird das Recht auf Identität faktisch entzogen, aberkannt. Das ist nämlich dann ein Privileg für Wohlhabende und ein Verstoß gegen SDG 1. Die Mütter bleiben hier auf der Strecke, weil dieser Prozess die Anerkennung der Vaterschaft verzögert. Und das bedeutet, dass die Frau hier auf der Care-Arbeit sitzen bleibt, allein, unbezahlt und wieder mal unsichtbar. Es reproduziert also strukturelle Benachteiligung von Frauen gemäß SDG 5. Und es pauschalisiert den Generalverdacht gegen Migrantenfamilien. Und deswegen zielt dieses Gesetz ganz klar gegen binationale Paare. Das ist auch keine Migrationspolitik, das ist einfach Misstrauen, was hier in Paragraphen gegossen wurde und deswegen weiterhin ein Verstoß gegen SDG 10 und 16. Wer das in Gesetze schreibt, also ich bin wirklich entsetzt darüber, dass das so weit gekommen ist. Wir haben hier 6 Verstöße gegen die SDGs. Ich bin auch erstaunt, dass wir hier einen Dissens darüber haben. Ich muss hier einen Angriff auf Grundrechte feststellen und muss einfach appellieren, meiner Prüfbitte zuzustimmen, gerade so in Richtung SPD und Grüne. Also ich bin wirklich entsetzt, was hier vorgelegt wird. Ich hoffe, das konnte diesen Dissens erklären. Danke.
Vielen Dank. Caroline Busbach hat das
Wort. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Ich bin nicht entsetzt, aber ein bisschen irritiert, weil es geht ja nicht um den Verstoß, sondern darum, dass SDGs erfüllt werden. Also es ist ja jetzt vielleicht, dass Sie gleich mal sagen, wie Sie da gedanklich rangegangen sind. Also in jedem Fall ist es so, dass der vorliegende Entwurf einen ja ganz eng umrissenen Regelungszweck verfolgt. Das war die Verhinderung von missbräuchlicher Vaterschaftsanerkennung, und zwar in einem ganz bestimmten Kontext. Und die Nachhaltigkeitsprüfung bildet genau diesen Regelungsgehalt sachgerecht über 2 Ziele ab, und das sind 16 und 5, die noch mal vorlesen hier. Einmal 16, friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufzubauen. 5. Geschlechtergleichstellung erreichen, alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen. So, darum geht es. Und deswegen reichen auch diese vorgeschlagenen Ergänzungen aus unserer Sicht über diesen Regelungsgehalt auch massiv hinaus. Und die Zuordnung, die wir haben, ist fachlich belastbar, entspricht auch dem tatsächlichen Regelungsgehalt. Aber das noch mal zu betonen, dass es nicht um einen Verstoß geht, sondern darum, dass Ziele eben erfüllt werden. Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Aber ich glaube, wenn du noch was ergänzen möchtest, Volker.
Frau Vorsitzende, vielen Dank. Ich würde auch noch ganz kurz etwas dazu sagen wollen. Lieber Herr Kollege, Sie sprechen ja von einem pauschalisierten Verdacht. Ich glaube, auch hier ist der Blick auf diesen Entwurf ein völlig anderer als derjenige, den wir haben. Wir wollen ja vielmehr eine Handhabe schaffen, um missbräuchliches Vorgehen zu bekämpfen. Und ich denke, ein missbräuchliches Vorgehen zu bekämpfen, ist ja durchaus auch im Sinne der Institutionen eines Landes. Und hier wird niemand unter Generalverdacht gestellt, sondern man muss besser rangehen können. Man muss verhindern, dass es Ausnutzung von Regelungslücken gibt. Die schließen wir hiermit. Und das ist durchaus mit einem Nachhaltigkeitsgedanken vereinbar. Wir werden niemals schaffen, dass wir alle 17 SDGs mit einem Gesetzesentwurf abdecken. Den müssen Sie mir mal zeigen, wo wir den finden. Dankeschön.
Gut. Nach Gegenrede und Rede oder andersrum würde ich dann das zur Abstimmung stellen und da fragen, wer dem Antrag von Dr. Fahl zustimmt, eine Prüfbitte auszusprechen. Den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Linksfraktion, das stimmt dagegen. Das sind die Koalitionsfraktionen und die AfD. Und wer enthält sich? Das ist der Grüne, die Grüne Fraktion. Summa summarum haben wir damit diese Prüfbitte abgelehnt. Aber war interessant zuzuhören. Gut. Dann sind wir damit klar und wir stimmen ansonsten dann über die gesamte Votenliste ab, über Ziffer 1 der unstreitigen Voten. Gibt es da Widerspruch? Das ist nicht der Fall. Dann sind wir insoweit hier einvernehmlich bei der Annahme. Gut, dann schreiten wir fort zu Tagesordnungspunkt 3 und das ist heute unser Fachgespräch zum Thema nachhaltige Stadt mit dem Schwerpunkt nachhaltige Mobilität. Ich darf ganz herzlich begrüßen dazu Frau Andrea Amri-Henkel und Frau Professor Dr. Anita Schöbel. Also seien Sie ganz herzlich begrüßt. Aber jetzt muss ich doch noch mal einen kurzen Schwenk abschweifen. Denn bevor wir weitergehen, wollte ich doch noch kurz darauf hinweisen, dass Herr Seidel heute zum letzten Mal seitens des Sekretariats hier bei uns ist und wollte nicht die Gelegenheit versäumen, ihm hier auch noch mal im vollen Haus sozusagen ganz herzlich zu danken für die tolle fachliche Unterstützung für uns jetzt hier. Einige Monate, noch nicht ganz ein Jahr, aber Sie sind ja schon hier bei dem Beirat schon sehr, sehr lange und das ist eine von vielen Stationen, die Sie hier im Haus durchlaufen haben. Also da geht ein sehr verdienter, loyaler und qualifizierter Kollege in den verdienten Ruhestand und hat auch noch einiges vor. Und dazu wollten wir Ihnen einfach noch mal ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen und alles, alles Gute wünschen. So, jetzt aber geht's zu unserem heutigen Thema und ich darf begrüßen, wie schon gesagt, Frau Dr. Amri-Henkel. Sie kommen vom Institut für Zukunftsenergie und Stoffstromsysteme, die ICSG GmbH, also gemeinnützige GmbH, und Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf Nachhaltigkeitspolitik, der Mobilitätswende und sozialer Ungleichheit, also eine interessante Kombination. Im Bereich Elektromobilität beschäftigt sich das ICES, sagen Sie ICES? Das ICES, insbesondere mit den Rahmenbedingungen für die Nutzung von E-Mobilität, insbesondere im Individualverkehr, mit den Akteuren und den Wirkungen auf die Infrastruktur. Also ja, sehr interessantes Thema und auch höchst relevant natürlich für uns. Und Frau Professor Dr. Anita Schöbel hat sich auf Optimierung und Verkehrsplanung spezialisiert. Sie leitet seit 2019 das Fraunhofer Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik in Kaiserslautern. Alle Achtung. Toll. Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie man Verkehrs- und Logistiksysteme effizienter gestalten kann mit den Forschungsschwerpunkten Optimierung von Fahrplänen im öffentlichen Verkehr, Einsatz mathematischer Modelle und Simulationen, Abwägung von Kosteneffizienz und Nachhaltigkeit in der Mobilität. Also sehr spannend und uns fielen direkt spontan ein paar Leute ein, für die das auch sehr interessant sein könnte. Wir haben uns darauf verständigt, dass sich Ihre Eingangsstatements auf etwa 10 Minuten belaufen und danach wird es dann eine offene Runde und Fragen an Sie geben. Und wir haben auch, Sie haben auch Slides mitgebracht. Und ich würde sagen, dass Sie dann beginnen wollen, Frau Dr. Amri Henkel, dann haben Sie das Wort.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung und für die Einleitung jetzt, für die Vorstellung. Ich freue mich sehr, hier heute beim Nachhaltigkeitsbeirat zum Thema nachhaltige Mobilität sprechen zu dürfen. Wenn wir über das Thema Mobilitätswende sprechen, dann finde ich es auch immer wichtig herauszustellen, dass es dabei im Endeffekt um Mobilitätsbedürfnisse geht und um die Frage, wie wir diese in Zukunft klimaneutral, aber auch sozial gerecht befriedigen können. Und dafür möchte ich heute 4 Punkte in den Mittelpunkt stellen. Zum einen einmal auf die aktuelle Zielerreichung im Sektor Verkehr zu schauen, dann zu gucken, wo sind eigentlich genau die Grenzen einer Antriebswende, was hat soziale Ungleichheit mit Mobilität zu tun und viertens die Frage, wie auch die Mobilitätswende zu mehr Lebensqualität in den Städten beitragen kann. Genau, der Verkehrssektor verursacht ungefähr 20% aller Emissionen in Deutschland. Allerdings wurden hier in den letzten Jahrzehnten nur sehr wenige Fortschritte erzielt. Hier sieht man die aktuellen Projektionsdaten des Umweltbundesamtes. Und dabei wird deutlich, dass der Verkehrssektor die Ziele aktuell am deutlichsten verfehlt. Das wird noch aktuell kompensiert durch die Übererfüllung in den anderen Bereichen. Das Umweltbundesamt hebt aber auch hervor, dass die Zielerreichung insgesamt gefährdet ist, auch aufgrund Unsicherheiten in den Modellannahmen und weil auch die Lücke im Verkehrssektor weiter wächst. Dabei ist eigentlich die Mobilitätswende nicht nur für den Klimaschutz notwendig, sondern auch für die Klimaanpassung. Das Thema hatten Sie hier ja im Ausschuss auch schon behandelt, soweit ich weiß, wo viele Straßen sind, wo viel Verkehr ist, viele Autos. Da staut sich die Hitze ganz besonders, denn Asphalt speichert Wärme und Fahrzeuge reflektiert die Wärme. Das sieht man hier auf dieser Wärmebildaufnahme ganz deutlich. Und der IPCC hat berechnet daher, also im Anschluss an weitere Studien, dass sich durch eine Verkehrsinfrastruktur, die stärker auf den ÖPNV ausgerichtet wäre, auf aktive Mobilität, das heißt Rad- und Fußverkehr, die Treibhausgasemissionen in Städten um 25% oder mehr bis zu 50% reduzieren lassen würden. Dadurch würden gleichzeitig weitere Vorteile entstehen. Durch Fokus mehr auf aktive Mobilität entstehen gesundheitliche Vorteile. Der Flächenverbrauch wird reduziert und auch der Wasserverbrauch. Das zeigt aber deutlich auch, dass eine reine Antriebswende dafür nicht ausreicht, sondern hier sagt auch der IPCC im Einklang mit zahlreichen weiteren Studien, dass es eine Mehrfachstrategie braucht, nämlich zum einen aus Verkehr vermeiden, das heißt zu verhindern, dass Verkehr überhaupt erst entsteht, dann Verkehr verlagern, das heißt vom Individualverkehr auf den Umweltverbund und natürlich verbessern, letztlich natürlich durch auch eine Antriebswende. Genau, in unserer Forschung am ICES spielt dabei auch die Frage eine wichtige Rolle, wie die Mobilitätswende so gestaltet werden kann, dass sie niemanden ausschließt. Und das möchte ich jetzt exemplarisch an ein paar Gruppen verdeutlichen. Zunächst an den Kindern. Das ist eine Gruppe, die derzeit in der Mobilitätsplanung noch relativ wenig berücksichtigt wird. Kinder bewegen sich je nach Alter sehr unterschiedlich. Das sieht man hier anhand der Daten von Mobilität in Deutschland. Im Mittelpunkt der Grafik sind die Kita-Kinder 0 bis 6, dann Grundschulkinder die weiterführende Schule Jugendliche, wenn man weiter nach außen geht. Und dabei wird deutlich, Kita-Kinder werden natürlich noch sehr häufig auch von den Eltern mit dem Auto gebracht. Aber sie sind auch schon häufiger zu Fuß unterwegs im Vergleich zur Allgemeinbevölkerung. Dann nimmt vor allem auch der Radanteil zu. Und ab dem Jugendalter, ab der weiterführenden Schule, sehen wir, haben wir einen überdurchschnittlich hohen ÖPNV-Anteil natürlich auch. Das bedeutet, dass die Voraussetzung dafür, dass Kinder auch selbstständig unterwegs sein können, dass Kinder sicher unterwegs sein können, eine sichere und eine gute Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur ist, aber natürlich auch ein guter ÖPNV. Und gerade was die sichere Infrastruktur angeht, da gibt es aktuell aber noch hohe Defizite, was sich dann auch in den Unfallzahlen niederschlägt. So ist zum Beispiel bei den 7- bis 14-Jährigen der Anteil an den Radverkehrsunfällen wirklich besonders hoch. Zusammenhängend mit der Mobilität von Kindern hängt natürlich die Mobilität der Eltern, also der Personen, die für die Kinder auch Sorgearbeit leisten, zusammen. Und da sieht man, Sorgearbeitleistende legen keine einfachen Pendelwege zurück, sondern sie haben häufig komplexe Wegeketten. Das heißt zum Beispiel von zu Hause zur Kita, zur Schule, dann zur Arbeit, zu Freizeitaktivitäten, Arztterminen und so weiter. Und diese Wege sind zeitlich eng getaktet und auch hoch fragmentiert. Sie werden außerdem auch noch überwiegend von Frauen zurückgelegt, da die Sorgearbeit leider immer noch sehr ungleich verteilt ist in der Gesellschaft. Und das zeigt, Mobilitätspolitik muss auch die Alltagsrealität von Menschen stärker berücksichtigen und kann hier nicht nur auf einfache Pendelwege fokussieren. Denn Menschen, die sich um Kinder kümmern, aber auch um andere Personen, haben ganz spezifische Mobilitätsbedürfnisse. Sie wünschen sich zum Beispiel häufiger, kürzere Wege zurückzulegen, von zu Hause aus arbeiten zu können. Das heißt auch zum Beispiel ganz auf Wege vielleicht verzichten zu können. Und das ließ sich auch mit ganz konkreten Maßnahmen fördern, zum Beispiel durch eine bessere Erreichbarkeit von Kitas, von Schulen, von Versorgungsinfrastruktur, durch eine stärkere Förderung von wohnortnaher Infrastruktur und auch Rahmenbedingungen, die flexible Arbeitsmodelle ermöglichen. Wenn man sich den Umfang der betroffenen Gruppen anschaut, dann sieht man, dass 37% der Menschen in Deutschland in einem Familienzusammenhang mit minderjährigen Kindern leben. Das heißt, es ist hier wirklich eine ganz zentrale gesellschaftliche Gruppe und nicht nur ein kleiner Teil, der betroffen ist und deren Mobilitätsbedürfnisse bislang strukturell benachteiligt werden. Ein weiterer wichtiger Faktor ist das Einkommen, weil das Einkommen eben einen großen Einfluss darauf hat, auf welches Verkehrsmittel man zugreifen kann. Auch hier zeigen die Daten von Mobilität in Deutschland sehr große Unterschiede. Hier sieht man zum Beispiel, dass in der niedrigsten Einkommensgruppe 29% gar keinen Zugriff auf einen Pkw haben, 25% nur gelegentlich zusätzlich, also insgesamt sind es dann über 50%, während in den oberen Einkommensgruppen die große Mehrheit wirklich ständig auch den Zugriff auf einen Pkw hat. Auch beim Fahrradbesitz zeigen sich entsprechende Unterschiede. Und das zeigt deutlich, dass eben gerade untere Einkommensgruppen ganz besonders auf den ÖPNV angewiesen sind. Hier zeigt sich auch der positive Teilhabeeffekt vom Deutschlandticket, das eben gerade in den unteren Einkommensgruppen auch stark genutzt wird. Das heißt, ÖPNV, Fuß- und Radverkehr können positive Teilhabeeffekte haben. Jetzt will ich noch mal ganz kurz auf die Klimaeffekte schauen. Hier sieht man, dass der fossile Pkw natürlich, wenn man in Gramm pro Personenkilometern schaut, was den direkten Vergleich ermöglicht, am schlechtesten abschneidet, auch im Vergleich selbst zum fossilen Dieselbus, mit dem man immer noch deutlich klimafreundlicher unterwegs ist. Wenn man auf den Elektro-Pkw schaut, dann sieht man, ist es schon deutlich klimafreundlicher als mit dem fossilen Pkw. Aber auch hier sind wir immer noch nicht bei null, was vor allem auch an dem noch nicht zu 100% erneuerbaren Strommix in Deutschland liegt. Ja, aber der Verkehr verursacht eben nicht nur Treibhausgasemissionen, sondern auch gesellschaftliche Folgekosten. Dazu zählen zum Beispiel Unfallkosten, Klimafolgekosten, Kosten, die durch Luftschadstoffe entstehen. Und diese Kosten werden eben nicht vollständig von den Nutzenden getragen, sondern sie werden in großen Teilen der Allgemeinheit angelastet. Und auch hier zeigt sich im Vergleich, der Pkw steht hier deutlich schlechter da als der ÖPNV mit ungefähr 10,4 Cent im Durchschnitt pro Personenkilometer, während der ÖPNV im Linienbereich bei ungefähr 3,4 Cent pro Personenkilometer liegt. Ja, insgesamt ist das Thema natürlich stark emotional geprägt, häufig mit der Sorge vor Einschränkungen. Tatsächlich geht es aber nicht um Verzicht, sondern im Mittelpunkt steht für uns in der Forschung vor allem die Frage, was durch die Mobilitätswende gewonnen werden kann, wie durch eine andere Mobilitätsgestaltung mehr Lebensqualität erreicht werden kann, wie die soziale Teilhabe verbessert werden kann. Und das hat, wenn man genauer hinschaut, meistens überraschend wenig mit dem Auto zu tun, weil das Auto tatsächlich ja auch nur Mobilitätsbedürfnisse erfüllt. Viele Menschen wünschen sich zum Beispiel mehr von zu Hause aus zu arbeiten, mehr mit dem Fahrrad unterwegs sein zu können, generell kurze Wege zu haben, auf Wege verzichten zu können. Und tatsächlich wünschen sich auch viele Menschen, nicht auf ein Auto angewiesen zu sein. Das heißt, im Alltag auch eine tatsächliche Wahlfreiheit zu haben, wie man unterwegs sein kann. Und das verweist für mich dann auf das Fazit. Eine andere Mobilitätsgestaltung hat nicht nur ökologische Vorteile, sondern insgesamt kann sie auch zu einer positiven Lebensqualität, zu mehr Teilhabe in Städten und Regionen beitragen. Genau, danke schön.
Ja, vielen Dank, Frau Dr. Amne Henkel, für den Überblick. Und dann schließen wir jetzt gleich den Input an von Frau Professor Dr. Anita Schöbel. Und dann haben Sie jetzt das Wort.
Ja, dann vielen Dank. Ist das Fullscreen? Ah, perfekt. Wunderbar. Genau, mein Name ist Anita Schöbel. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin Professorin für angewandte Mathematik an der Rheinland-Pfälzisch-Technischen Universität Kaiserslautern-Landau, seit unserer Fusion ein langer Name. Und ich leite das Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik. Wir haben 500 Mitarbeitende und ein Budget, Jahresbudget von ungefähr 45 Millionen Euro. Jetzt haben Sie sich wahrscheinlich gefragt, ob Sie richtig gehört haben, Mathematik. Aber keine Angst, wir machen wirklich ganz praktische Projekte. Ich habe drei mitgebracht. Wir optimieren zum Beispiel große Photovoltaikanlagen. Wenn man da geschickt vorgeht, kann man deutlich mehr Ertrag machen. Wir machen Logistikketten, Supply Chains robust. Ist ganz besonders wichtig bei Lieferketten zurzeit. Und das ist ein Foto von BioNTech. Die haben wir zur Impfproduktion unterstützt in der Corona-Krise. Und wir haben zum Beispiel auch eine Software für die Optimierung von Bestrahlungsplänen in der Krebstherapie, die inzwischen weltweit eingesetzt wird und wo wir begeisterte Zuschriften kriegen, dass das Pläne besser macht zum Wohle der Patienten. Das heißt, Mathematik ist sehr vielseitig einsetzbar. Hier geht es jetzt um Mobilität und auch hier haben wir sehr viele Projekte. Wir optimieren Verkehrsfluss zum Beispiel oder auch monitoren, was im öffentlichen Verkehr passiert. Wir machen Linienpläne, wir versuchen die Stadt ganzheitlich zu betrachten, Radwege zu gucken, wo man die am besten hinbaut. Wir beschäftigen uns mit E-Fahrzeugen und simulieren Batterien, effizientes Laden und wir simulieren auch ganz viel für die deutsche Automobilindustrie. Ich habe jetzt folgende Aspekte mitgebracht. Ich möchte erst kurz über Zielkonflikte reden, weil man wird nicht immer alles gleichzeitig hinkriegen. Dann möchte ich drei Beispiele zeigen, wie man auf ganz neue oder etwas unkonventionelle Arten mehr Nachhaltigkeit machen kann, ohne große Kosten. Und dann möchte ich noch einen Blick aufs Gesamtkonzept werfen. Zielsetzungen. Sie alle kennen die Zielkonflikte, die oft in Dreiecken aufbereitet werden. Die haben wir natürlich auch in der Mobilität. Einerseits wollen wir haben, dass Leute sich bewegen können, schnell und effizient und bequem. Leute wollen von A nach B kommen, in die Schule, zum Einkaufen, zur Freizeit, zur Arbeit. Es soll nicht zu teuer sein, für die Nutzer nicht und auch für die Anbieter nicht. Wir haben Budgetbeschränkungen und gleichzeitig sind Sie ja der Nachhaltigkeitsbeirat. Wir wollen natürlich auch alles nachhaltig haben. Emissionen sollen reduziert werden. Wir wollen wenig Energie verwenden und es soll alles noch irgendwie lebenswert sein. Von diesen Zielkonflikten redet man immer und man sagt immer, es geht nicht alles gleichzeitig. Was wir in der Mathematik machen können, wir können das quantifizieren. Hier habe ich Ihnen ein Bild mitgebracht, was aus einer Forschungsgruppe entstanden ist, die ich geleitet habe. Es ging darum, dass wir ein ÖV-System konzipieren wollen, Linienpläne machen, Fahrpläne, Umlaufpläne. Und wir haben es bewertet nach der Reisezeit und nach den Kosten. Und auch das ist ein Zielkonflikt. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen mehr hinzeigen können, aber wenn Sie sich jetzt so einen gelben Punkt da rechts aussuchen, der dicke da, dann sehen Sie zum Beispiel, der hat eine Reisezeit von 23 Minuten im Schnitt für die Leute, aber er ist ziemlich billig. Er ist weit unten, da gibt es wenig Kosten. Wenn man mehr auf die linke Seite nach oben geht, sieht man, da sind Lösungen, die nennen wir Taxilösungen, weil wir da so viel Geld in den öffentlichen Verkehr stecken, dass man die mit dem Bus fast wie mit einem Taxi operieren kann. Die sind dann sehr teuer. Aber natürlich sind die Reisezeiten kleiner. Und man sieht also, wenn Punkte weiter unten sind, werden sie billiger. Wenn sie weiter links sind, dann sind die entsprechenden Konzepte schneller, bequemer für die Leute. Links unten wäre unser Traumpunkt, aber den gibt es nicht. Man kann nicht alles gleichzeitig haben. Und was man an dem Bild also sehen kann, ist, dass man quantifizieren kann, wenn ich mehr Geld reinstecke, wie viel Reisezeit kann ich für die Passagiere rausholen? Oder wenn ich sparen muss und ich ziehe Geld raus, wie viel Reisezeit verlieren die Leute? Und ob wir uns jetzt rechts unten oder links oben beschäftigen, das ist eine politische Entscheidung. Die müssen Sie im Prinzip treffen. Ich kann nur solche Bilder liefern, was für Möglichkeiten es überhaupt gibt. Was man auch sieht, ist, dass so Punkte, die weiter rechts oben liegen, die kann man aussortieren. Weil ein Punkt, der rechts oben liegt, den würde nie jemand haben wollen. Es gibt Punkte, die sind billiger und besser für die Passagiere, also können wir manche weglassen. Nur die, die unten links auf dieser gestrichelten Linie liegen, sind die, die am Schluss irgendwie in Frage kommen. Dasselbe gilt auch, wenn man den Zielkonflikt zwischen Nachhaltigkeit und Effizienz betrachtet, also Reisezeiten und Nachhaltigkeit. Natürlich, wenn ich sehr nachhaltig sein will, dann würden alle Bus fahren müssen. Dann ist das aber die Reisezeit viel länger, als wenn alle schnell mit dem Auto unterwegs sind. Dann sind wir nicht so nachhaltig. Auch das ist ein Zielkonflikt, das können wir auch quantifizieren. Und warum sehen Sie hier zwei Kurven? Das soll andeuten, dass wenn wir mehr Geld reinstecken, wir an unseren gewünschten Punkt links unten dichter dran kommen. So, das war sozusagen die Technik ein bisschen dahinter. Jetzt möchte ich drei ganz konkrete Beispiele zeigen, die diesen Titel Neue Wege in der nachhaltigen Mobilität rechtfertigen sollen. Bei dem ersten Beispiel stellen wir uns mal eine Metro- oder eine Straßenbahnlinie vor, die wegen mir hier von 1 bis 12 lauter Haltestellen abfährt. So eine Straßenbahnlinie kostet auch Energie, und zwar ganz besonders dann, wenn sie anfährt, weil das Anfahren ist immer das, was natürlich teuer ist. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn diese Linie ganz oft fährt, alle 5 Minuten, muss die vielleicht gar nicht überall halten. Man könnte sie aufteilen, gedanklich, in eine rote Linie und eine blaue Linie, und beide Linien dürfen Haltestellen weglassen. Wenn die mehr Haltestellen weglassen, spart man Energie. Man wird also nachhaltiger. Was passiert aber mit den Passagieren, wenn man so Haltestellen weglässt? Und manche Passagiere, für die wird es schneller, weil die jetzt nicht dauernd anhalten müssen, sondern eben auch schneller entlangfahren können. Andere Passagiere müssen vielleicht umsteigen, weil wir jetzt ja 2 Linien haben und man nicht mehr von überall nach überall anders direkt fahren kann. Das heißt, manche Passagiere würden sich freuen, andere würden sich ärgern. Und das hängt jetzt sehr davon ab, wie man die Haltestellen aussucht, die man weglässt. Hier haben wir nochmal so ein Bild und ganz oben rechts sehen Sie die aktuelle Lösung. Die aktuelle Lösung ist oben rechts, die ist also relativ energielastig und es gibt hohe Reisezeiten. Und das Tolle an dem ist, dass man hier ein Stückchen beide Wünsche in dieselbe Richtung bewegen kann. Wenn wir nur einzelne Haltestellen weglassen, dann können wir das so machen, dass wir Energie sparen, klar, weil wir weniger oft halten, aber dass gleichzeitig auch die Passagiere sogar noch schneller vorankommen. Das ist dieser Ast, der dann so runtergeht. Und da sehen Sie diese gelben Punkte. Die gelben Punkte sind alle möglichen Lösungen. Und natürlich wollen wir nicht irgendwelche Haltestellen weglassen. Wir wollen die weglassen, die für die Passagiere am besten sind, wo die Passagiere möglichst viel Zeit gewinnen. Und das ist dann der unterste von denen. Und irgendwann ist man dann in dem Bereich, wo man, wenn man noch mehr Haltestellen weglässt, die Passagiere nicht mehr gut fahren können. Dann sind wir wieder in dem Bereich der politischen Entscheidung. Wollen wir jetzt den Passagieren schlechtere Reisezeiten geben und dafür Energie sparen? Oder bleiben wir bei den guten Reisezeiten und stecken die Energie rein? Zweites Beispiel. Lebensqualität in Wohnvierteln. Das ist ein Projekt, den wir gerade mit der Stadt Kaiserslautern machen. Sie sehen hier ein Wohngebiet, so ein bisschen rosa angedeutet. Und die Anwohner in dem Wohngebiet beschweren sich, dass so viele Autos immer mitten durch ihr Wohngebiet durchfahren, obwohl dieses Wohngebiet außenrum von schönen Hauptstraßen umgeben ist. Warum fahren die Autofahrer durch? Weil jeder hat sein Navi im Auto und die Navis haben herausgefunden, es ist eine Idee schneller, wenn man durch dieses Wohngebiet fährt. Ist ärgerlich für die Anwohner. Und in diesem Wohngebiet gibt es relativ viele Einbahnstraßen, insgesamt 27 Straßenstücke, die Einbahnstraßen sind. Und die neue Idee dabei ist, dass wir gar keine großen Baumaßnahmen wollen, dass wir einfach nur ein paar von den Einbahnstraßen anders orientieren. Und wir wollen möglichst wenig Einbahnstraßen ändern, dass die Leute weiterhin ihr gewohntes Fahrverhalten haben. Wir wollen es so machen, dass nicht mehr so viele Leute durchs Wohngebiet fahren, dass die Reisezeiten durchs Wohngebiet schlechter werden, aber dass trotzdem jeder in dem Wohngebiet noch überall hinkommen kann. Wenn man das macht, die Stadt hat es selber probiert, das ist kein Wunder, dass es schwierig ist. Es gibt insgesamt 67 Millionen mögliche Lösungen. Die kann man von Hand sicher nicht ausprobieren und selbst ein Computer ist überfordert. Aber zum Glück gibt es Mathematik, dann kommt so eine tolle Formelsammlung raus. Und mit Hilfe von dieser Formelsammlung, wenn man es einmal so aufgeschrieben hat, kann man schöne Algorithmen aus der Schublade holen. Und was dann dabei passiert ist, dass wir es geschafft haben, mit dem Umdrehen von nur 7 Kanten von 26 den Durchgangsverkehr um 56,1% zu reduzieren. Und die durchschnittliche Reisezeit für die Leute, die jetzt nicht mehr durchs Wohngebiet fahren müssen, wird nur 27 Sekunden im Schnitt schlechter. Das heißt, Sie sehen auf dem linken Bild, das war der Status quo, da geht noch ganz viel durch das Gebiet durch und rechts geht viel weniger durch das Gebiet durch und ganz viel geht außenrum. Das Ganze kostet nichts und macht die Stadt lebenswerter an der Stelle. Drittes und letztes Beispiel, Reifenemissionen. Reifenemissionen werden immer wichtiger. Ein Drittel aller Mikroplastik in den Weltmeeren kommt von Reifen, von Reifenabrieb. Und das wird noch mehr werden, weil E-Autos schwerer sind und deswegen noch mehr Abrieb verursachen. Außerdem geht auf CO2-Verbrauch. 24% von dem CO2-Verbrauch ist wegen dem Rollwiderstand dem Reifen zuzuordnen. Niemand kann aber bisher Reifenmodelle wirklich rechnen. Was ist denn eigentlich die Emission von einem Reifen? Das wollen wir ändern. Wir haben dieses Technikum gebaut, was Sie hier auf dem Bild sehen. Und da kommen zwei Prüfstände rein. Der eine ist weltweit einmalig. Den gibt es überhaupt nirgendwo. Es gibt ein Vorgängermodell in China. Und damit wollen wir quantifizieren, wie viel Reifenabrieb, bei welchem Fahrverhalten, bei welcher Straße ein Reifen hat. Und wenn wir das dann können wir das Material so optimieren, dass der Abrieb weniger wird, vielleicht auch die Straße ein bisschen optimieren, das Fahrverhalten, Assistenten zu schaffen, die dann so fahren, dass weniger Abrieb rauskommt. Damit bin ich schon beim Gesamtkonzept. Es gibt ein Sammelsurium an Maßnahmen. Ich habe Ihnen drei einzelne vorgestellt. Es gibt unendlich viel mehr Dinge, die man machen kann im öffentlichen Verkehr. Von Preissenkungen, um Leute zum ÖV zu bewegen, oder teure Parkgebühren, um sie vom IV abzuhalten, Mobilitätsstationen, bessere Fahrpläne, alles Mögliche. Diese Maßnahmen beeinflussen sich gegenseitig, teils widersprechen sie sich sogar. Wir haben außerdem die drei Ziele, die ich am Anfang gezeigt habe. Wir wollen effizient sein, preiswert und nachhaltig. Und die Ziele widersprechen sich auch. Was wir brauchen, ist nicht, dass wir jede einzelne Maßnahme punktuell angucken. Wir brauchen ein Gesamtkonzept, wo wir wissen, wo wir hinwollen. Und einen ersten Ansatz dafür haben wir in einem BMFTR-Projekt gemacht namens Symphonie, wo wir uns eine Stadt als Ganzes angucken und uns fragen, wo lohnt sich eine Metro, wo bieten wir Busverkehr an, wo ergänzt man durch Ridepooling und wo gibt es Verbindungen von einem Hof zum anderen, wo wir sagen, da ist es nicht nachhaltig, eine Buslinie zu bauen, da ist es besser, vielleicht den Leuten Taxigutscheine zu geben und zu sagen, nehmt hier das Auto. Und auch hier gucken wir auf Kosten, Reisezeit und Energie. Und was wir da gelernt haben, auch zum Beispiel an praktischen Beispielen wie Erding, ist, dass wenn die Reisenden selbst entscheiden, was sie machen sollen, dann ist das Auto meistens immer noch das Bequemste. Man könnte CO2-Preise einführen, um die Leute zu zwingen. Ist eine Frage, ob man sowas möchte. Und natürlich, wie immer, wenn man mehr Geld reinsteckt, kann man besseren ÖV anbieten und vielleicht fahren die Leute dann auch nachhaltiger. Damit komme ich zur Zusammenfassung. Ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, dass Simulation und Optimierung hilft, um Folgen von Maßnahmen vorher abzuschätzen und Maßnahmen gemeinsam zu optimieren. Und dass es auch wirklich neue Ideen und fast kostenneutrale Maßnahmen gibt, die die Nachhaltigkeit erhöhen können. Ich denke, wir brauchen eine Strategie. Wir müssen die Einzelmaßnahmen, die möglich sind, koordinieren und die Gesamtsicht drauf haben. Und wir brauchen eine Zielvorstellung. Wie viel Nachhaltigkeit wollen wir versus Effizienz und wie viel Geld stecken wir rein oder nehmen raus? Und dann gibt es viele, viele Fragen, über die man diskutieren kann. Was für Maßnahmen macht man bei beschränktem Budget? Macht man den ÖV attraktiver, wenn man die Fahrpreise reduziert? Oder macht man ihn attraktiver, wenn das Angebot steigt? Und auch Gleichbehandlung ist so ein wichtiger Punkt. Es ist manchmal besser, einzelne Verbindungen so gut zu machen, dass die Leute freiwillig fahren, das Auto stehen lassen. Das ist aber keine Gleichbehandlung, weil da würde man einzelne Verbindungen bevorzugen. Viele spannende Fragen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Vielen Dank nochmal für die beiden sehr interessanten Inputs. Wir haben schon einige Wortmeldungen. Als erst hat sich gemeldet Kollege Wagner und der hat deshalb jetzt auch das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, und an die beiden Referentinnen. Vielen herzlichen Dank für den spannenden oder für Ihre spannenden Inputs. Gerade an Frau Schöbel, da bereue ich fast, dass ich nicht Mathematik studiert habe, so wie Sie das gerade vorgetragen haben. Also großes Kompliment, hat mir viel Spaß gemacht zuzuhören. Und wenn man auch noch sieht, was für einen Mehrwert das hat für die Gesellschaft, dann ja, bräuchten wir vielleicht mehr MathematikerInnen auch im Bundestag. Oder da bin ich genau bei meiner Frage. Wenn wir das vertreten würden, wären Sie schon voll sozusagen glücklich. Meine Frage an Sie wäre einmal, haben Sie denn das Gefühl, dass mit Ihren wirklich ja Systemforschung und Effizienzforschungserkenntnissen die Politik auf Sie zukommt und auch sowas mal abfragt? Also Sie haben ja ein paar konkrete Beispiele genannt, wo das anscheinend schon in der Anwendung im Austausch mit Stadtverwaltungen klappt, aber wie werden Sie auch von der Bundespolitik vielleicht kontaktiert und beraten Sie dort auch? Und wenn ja, warum setzt sich das nicht durch? Also warum ist da wenig zu spüren von diesen Erkenntnissen, die Sie da erarbeiten? Und an Frau Amri Henkel, also auch an Sie vielen Dank. Ich bin immer wieder voll dabei, wenn man sagt, wir brauchen soziale Innovation und nicht so sehr technische Innovation. Natürlich bin ich auch E-Auto-Fan, habe gar kein Auto privat, aber E-Autos fahren sich super. Aber warum nicht noch besser Sharing-Modelle, Busse oder auch die Eisenbahn? Ich bin auch großer Eisenbahn-Fan, wenn sie pünktlich ist. Nochmal auch dieselbe Frage an Sie, Frau Amri Henkel. Werden Sie denn von der Politik sozusagen wahrgenommen? Wie erleben Sie gerade aktuelle Debatten, Stichwort Tankrabatt oder versus man macht 9-Euro-Ticket wieder für eine begrenzte Zeit? Das ist ja eigentlich 1:1, was Sie auch gerade in Ihrem Vortrag mehr oder weniger angeteasert haben. Wurden Sie da um Beratung gefragt, als die Koalition zusammenkam, oder war das sozusagen kein Thema? Und generell nochmal, ich weiß nicht, ich hatte noch ein paar Fragen zu E-Mobilität, Stichwort bidirektionales Laden und solche Sachen. Weiß nicht, ob Sie sowas abdecken, solche technischen Fragen mit Netzausbau und Speicherkapazitäten. Falls ja, würde ich das in der zweiten Runde nochmal nachschieben. Also ob sowas sozusagen Stromspeichermöglichkeiten und sozusagen Batterien in den E-Autos, ob sowas gehen kann. Aber das weiß ich jetzt nicht, ob das Ihr Feld auch ist.
Wir sammeln erst noch mal, ja. Und dann haben sich gemeldet Dr. Birgan, Dr. Fahl, Michael Hond und Kollegin Michel. Und dann machen wir erst mal einen Cut. Dr. Birgan.
Soweit ich weiß, hat der Kollege Groß sich auch gemeldet. Haben Sie den?
Ja, wenn Sie sich einigen, also dann kann auch.
Willst du dann bitte?
Dann teilen wir uns die Frage kurz. Also ich schenke dann Teil ein.
Wir machen auch noch eine zweite Runde, kann bestimmt jeder dran, aber wir wollen natürlich irgendwo auch dann mal
übersichtlich gefragt. Ich hätte sonst beide gefragt, also meine Frage würde jetzt an die Frau Dr. Amri Henkel gehen. Wenn ich mir Ihre Prämissen anschaue, Defizit im Verkehrssektor bei den Klimazielen, okay, priorisieren wir das mal niedriger. Unterschiede nach Einkommen und Lebenslage kann man Fragezeichen hintermachen, priorisieren wir auch niedriger. Geringere CO2-Werte priorisieren wir auch niedriger. Höher priorisieren wir aber, wir wollen alle schöner und besser leben. Das ist eigentlich die Hauptprämisse, um die es geht. Das heißt, wenn wir uns eine Stadt anschauen, dann besteht die ja nicht einfach so im luftleeren Raum, sondern die hat ja ein Umland. Da leben ja Menschen. Die fahren in diese Stadt, weil die da einkaufen, weil die da arbeiten. Beispiel München, da komme ich ja her. Wir haben 680.000 Pendler am Tag. Die fahren nicht mit dem Fahrrad. Ein paar Irre machen das, aber die machen auch 50 Kilometer hin und zurück. Ist ja auch in Ordnung, sollen die machen. Fahrrad ist ja auch ein Sportgerät und kein Transportmittel. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Man stellt fest, dass die Ausgewogenheit zwischen ÖPNV, also der Grundinvestition ÖPNV, die ist ja vorhanden. Wir haben Trambahnen, wir haben Busse, wir haben S-Bahn, wir haben die DB, also die Bahn selber. So, und trotzdem funktioniert das nicht im Zusammenspiel. Warum nicht? Und da wäre jetzt mal eine Frage an die Professorin, aber die gebe ich gerne an dich weiter, wenn du eine andere hast.
Nee, wir machen jetzt.
Dürfen also, wir nicht? Nee. Gut, dann muss ich das leider dahin.
Genau, das dürfen Sie noch.
Aber in der Realität, ja, fern von den theoretischen Prämissen, sieht es ja so aus. Ich fahre ja selber auch ÖPNV. Die Busse sind leer, da sitzt keiner drin. Die Takte sind, ja, die Busse sind leer. Also wenn Sie vom Land kommen, jetzt fahren Sie mal Landkreis Starnberg in die Stadt mit dem Bus, die Busse sind leer. In der Stadt sind die Trambahnen leer. Die fahren alle 3 Minuten. Und wenn ich da stehe, auf der Abbiegespur, sehe ich, die sind meistens leer, außer zu Spitzenzeiten. Das wäre also eine Frage der Auslastung. Wie kann man die Auslastung eben deutlich erhöhen der vorhandenen Infrastrukturen? Und weiterhin stellen wir fest, dass Radwege gebaut werden, auf denen so gut wie keiner fährt. Es gibt ein paar Rennstrecken, da fahren die Leute auch, aber auch das nicht, sagen wir mal, in einem wirklich hohen Ausmaß. Und da gibt es Nebenstrecken, da sind Riesenradwege, fährt kein Mensch. Das behindert aber den Rest des Verkehrs. So, jetzt bin ich durch mit meinen Fragen. Vielen Dank.
Dankeschön. Dann hat als nächstes Dr. Pfahl das Wort.
Ja, vielen Dank Ihnen beiden für die interessanten Vorträge. Frau Amri-Henkel, Sie sprachen auch von sozial gerechter Mobilität. Was wären denn konkrete Maßnahmen, die wir hier im Bundestag verabschieden könnten, um das zu erreichen? Also jenseits von 9-Euro-Ticket würde da zum Beispiel eine Mobilitätsgarantie im öffentlichen Nahverkehr auf dem Land dazu zählen, weil es ja tatsächlich auch eine Anbindungsfrage im ländlichen Raum ist, die ja zu sozial gerechter Mobilität darauf einzahlt. Und Frau Schöbel, total interessanter Ansatz, das mit Mathematik zu versuchen. Ich versuche mal runterzubrechen, ob das in der Praxis, ob ich das richtig verstanden habe. Angenommen, es gäbe hier in Berlin eine U-Bahn-Linie, Hauptbahnhof, Bundestag, Brandenburger Tor. Und es würden am Hauptbahnhof und am Brandenburger Tor viele Leute ein- und aussteigen und am Bundestag jetzt nicht unbedingt. Dann würde nicht jede Fahrt, die alle 5 Minuten stattfindet, am Bundestag halten. Habe ich das richtig verstanden? Und was würde das dann für die Leute konkret bedeuten zum Beispiel? Dankeschön.
Michael Dornt und dann noch Katrin Michel und dann machen wir eine Antwortrunde.
Ja, vielen Dank. Ich bin Mitglied im Verkehrsausschuss und deshalb heute besonders interessiert gekommen. Vielen Dank, Frau Professor Schöbel. Sie haben das ja dargestellt, wie Sie mit Ihren Algorithmen oder heute sagten, glaube ich, eher KI dazu, meint aber das Gleiche, diese Prognosen erstellen, auch die Fahrbeziehungen quartiersweise. Jetzt sind Sie ja von einem Institut, das auch sehr auf die Anwendung fokussiert ist. Sind Sie denn mit vielen Verkehrsplanern da heute schon zugange oder nutzen die diese Projekte? Weil in der Regel macht es ja nicht die Kommune, sondern in der Regel haben die ja dann, kaufen die dieses Know-how ein und lassen da planen, ihre Buslinien optimieren, ihre Fahrbeziehungen optimieren. Und das Zweite, das Thema Ride-Pooling, Ride-Sharing, zum Beispiel Moja Hamburg und anderes, die arbeiten ja mit Apps, die genau dieses tun und da versuchen, die beste Verbindung einer Strecke mit Mitnahme oder wieder Absetzen von Fahrgästen zu ermitteln. Sind Sie da auch mit dran oder sind diese in der Regel dann amerikanisch gesteuerten Systeme im Hintergrund? Wie sehen Sie die? Ist das eine Konkurrenz oder Sonstiges? Und vielleicht noch eine letzte als Verkehrspolitiker, Herr Kollege Groß, das Fahrrad ist bei sehr vielen Menschen ein Transportmittel.
Das auf mich bezogen.
Vielen Dank. Katrin Michel hat das Wort.
Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch noch mal außerordentlich bei Ihnen beiden bedanken. Ich sage immer, ein Tag, wo mir wieder mal so eine Leuchte aufgeht, ist kein vertaner Tag. Und das können wir heute schon mal verbuchen, weil gerade die Ausführung zu den Mobilitätsbedürfnissen, da hat es bei mir tatsächlich noch mal Klick gemacht. Also im Gegensatz zu meinen Vorrednern, die ja alle in großen Städten wohnen und auch oft von einem sehr gut aus, gut Herr Dornt nicht, die von einem gut ausgebauten ÖPNV profitieren können, ist bei mir sehr viel Land. Und bei uns sind die Busse nicht leer, aber es fahren auch nicht so viele, Herr Groß, weil es sind meist nur die Schulbusse. Und da sind eben die Menschen in ihrer Mobilität eingeschränkt. Und auch ich bin vor etlichen Jahren mit 3 Kindern umhergefahren und habe die in Schule und Kita verteilt und weiß, ja, genau das ist es. Also man hat nicht den linearen Weg. Und meine Frage geht dahin genau, wie schaffen wir das, diese Ideen wirklich bei denjenigen auch kommunal einzupflanzen? Und da rede ich noch nicht mal über das Geld. Also das ist das Nächste, was uns begrenzt. Aber dass man sich wirklich die richtigen Ziele stellt. Aktuell sagen wir oft immer, ja, Mobilität ist halt Stadt und Land unterschiedlich. Aber unterschiedlich ist, glaube ich, zu wenig. Das ist nur schwarz-weiß. Es ist zu unterkomplex. Also wie schaffen wir das, das in die Denke reinzubekommen, wenn jemand wirklich seine Stadt, also ein Verkehrskonzept umplanen möchte? Neue Städte bauen wir ja gerade nicht so viele. Oder auch ein neues Quartier. Also da hätte ich gern noch mal ein bisschen Informationen dazu. Vielen Dank.
Vielen Dank. Weitere Wortmeldung dann in der zweiten Runde. Und die Damen haben die Gelegenheit zur Antwort. Frau Dr. Amri Henkel, wollten Sie vielleicht beginnen?
Ja, dann fange ich mal an. Die erste Frage bezog sich ja auf das Thema Wahrnehmung von Seiten der Politik. Da vielleicht erstmal noch mal grundsätzlich zu unserer Arbeitsweise. In den Nachhaltigkeitswissenschaften arbeiten wir eigentlich grundsätzlich transdisziplinär. Das bedeutet, dass wir immer mit außerwissenschaftlichen Akteuren zusammenarbeiten, die auch in den Forschungsprozess einbeziehen. Und da sind meistens auch irgendwie politische Akteure dabei. Also zum Beispiel haben wir aktuell im Saarland ein Forschungsprojekt, wo es um Mobilitätswende im Saarland geht. Da arbeiten wir mit der Landesregierung als Projektpartner, mit dem Regionalverband Saarbrücken und mit der Gemeinde Saarlouis zusammen und haben deswegen auch die verschiedenen Ebenen innerhalb des Mehrebenensystems im Saarland direkt im Forschungsprojekt integriert, auch mit eigenen Stellen. Und das ist halt ein sehr guter Ansatz. Der funktioniert sehr gut. Natürlich ist es auch immer schwierig, dafür Fördermittel zu bekommen, wenn man sich jetzt so Priorität von Nachhaltigkeitsforschung anschaut. Aber das ist natürlich dann eine optimale Konstellation. Da schreibt man quasi direkt gemeinsam den Antrag, geht gemeinsam von einem Problem aus und arbeitet dann zusammen an der Lösung. Umgekehrt, dass man jetzt angefragt wird von der Politik, kommt natürlich auch ab und zu mal vor. Aber ja, ist dann vielleicht dann eher in Grenzen. Aber genau, es gibt ja auch die anderen Möglichkeiten. Genau. Und dann zu dem Thema schöner, besser leben. Ja, auch noch mal die Priorisierung von Nachhaltigkeitswissenschaften liegt ja ganz klar auf den SDGs. Und insofern ist ja auch klar, was die Zielsetzungen sind, die nachhaltige Mobilität verfolgt, nämlich Klimaschutz, Ungleichheit reduzieren, nachhaltige Städte, auch Gendergerechtigkeit. Und insofern liegt hier wahrscheinlich einfach eine andere Zielsetzung vor. Dann war die Frage nach den sozial gerechten Maßnahmen. Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Maßnahmen, die man ergreifen könnte. Ich hatte ja auch ein paar genannt. Also zum einen natürlich auch eine Stärkung von Fußverkehr, von Radverkehr, wovon auch mobilitätseingeschränkte Personen stark profitieren würden. Auch Ausbau vom ÖPNV, weil da einfach ganz viele verschiedene Gruppen davon profitieren, Kinder, Jugendliche, aber auch mobilitätseingeschränkte Personen, Menschen mit geringen Einkommen. Zum Thema Mobilitätsgarantie, ja, nein, würde ich jetzt nicht prinzipiell quasi eine Aussage treffen wollen, aber die Frage ist, wozu dient ja eine Mobilitätsgarantie? Und das ist ja vor allem die Frage der Verlässlichkeit und auch den Zeitnachteil ein Stück weit auszugleichen, den der ÖPNV momentan hat. Und das ist tatsächlich eine Problematik, die besteht und die man natürlich irgendwie angehen muss. Und in welcher Form man die dann angeht, ist dann letztlich natürlich eine politische Entscheidung. Und ja, auch eine weitere Maßnahme, die man vielleicht als Beispiel nehmen kann, die dann auch wiederum ganz gut an Ihre Frage anknüpft, ist das Thema On-Demand-Verkehre, was die Erreichbarkeit auf dem Land zum Beispiel verbessern kann. Das ist auch etwas, was wir in unserem Projekt jetzt im Saarland gemeinsam umsetzen. Das Saarland hat da Pilotprojekte für On-Demand-Verkehr auch gestartet, die gerade auch den ländlicheren oder weniger urban geprägten belegten Raum dann anbinden sollen. Und hier zeigt sich auch schon tatsächlich, dass auch viele SchülerInnen zum Beispiel diese Mobilitätsform nutzen, die zuvor natürlich dann von den Eltern mit dem Auto gebracht werden mussten. Das führt für die Kinder zu mehr Selbstständigkeit und für die Eltern führt das zu einer Entlastung. Und das ist auf jeden Fall eine Maßnahme, die ich da als sinnvoll sehe und wo sich auch in den nutzenden Zahlen schon zeigt, dass sie zielführend sein kann. Und dann war ja noch Ihre Frage, wie man diese Ideen halt einpflanzen kann, kommunal gesehen. Ja, da sehe ich jetzt auch wieder gerade eben solche Forschungsprojekte ganz zielführend, die transdisziplinär arbeiten mit unterschiedlichen Ebenen. Wir betrachten dann zum Beispiel direkt die Frage, wie kann man das auf kommunaler Ebene umsetzen. Der Hintergedanke ist natürlich, das dann auch auf andere Kommunen übertragen zu können. Vielleicht auch genau dann über die Landesstrategien, die Erkenntnisse auch direkt in die Governance-Richtlinien des Landes einzuarbeiten und dadurch natürlich auch wieder im Mehrebenensystem zu platzieren. Ein Thema ist zum Beispiel auch Mobilität an Schulen und Kitas. Und da ist auch langfristig das Ziel, eine flächendeckende Planung von Mobilität an Schulen und Kitas zu erreichen, was momentan einfach noch überhaupt ein sehr marginal ausgeprägtes Thema ist. Genau. Also das würde ich hier als großen Ansatzpunkt sehen. Und das, da gibt's auch, wird es auch vom Forschungsministerium so gefördert aktuell.
Dann haben Sie das Wort, Frau
Professor Schell. Ja, dann gehe ich auch gleich von Anfang an durch. Herr Wagner, Sie hatten gefragt, ob es bei der Politik angekommen ist. Muss ich ein bisschen ähnlich sagen wie meine Vorrednerin. In der Kommunalpolitik ja. Und das geht vielleicht auch ein bisschen gleich in Ihre Richtung, Herr Donuth. Sie haben völlig richtig gesagt, dass das oft Verkehrsunternehmen betrifft und gar nicht Politiker. Also in der Kommunalpolitik für Städte habe ich viel gemacht, haben wir viel gemacht. Für einzelne Verkehrsunternehmen haben wir viel gemacht. Linienplanung, Nachtbuslinien, Umlaufoptimierung, ganz viele Dinge, wo man was verbessern kann. Auch für die Bahn hatte ich mal, allerdings momentan ist es mehr in der holländischen Bahn im Einsatz. Da sind auch Dinge von uns, die dort verwendet werden. Es ist in der Bundes- und Landespolitik leider noch nicht so angekommen. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt daran, dass das eine Art von Mathematik ist, die relativ neu ist. Die meisten haben Mathematik aus der Schule in oft schlechter Erinnerung und kommen gar nicht auf die Idee, dass Mathematiker helfen können, vielleicht Buslinien zu optimieren. Das klingt irgendwie gar nicht wie so, was in der Formelsammlung steht. Das ist eine sehr neue Art von Mathematik, die wir da machen. Und sie hat auch schon gekriegt, weil die Rechner besser geworden sind. Sie haben eben gesehen, ich habe Ihnen gezeigt, wie viele Lösungen es gibt. Es gibt viele Probleme, da gibt es mehr Lösungen als Sandkörner auf den Stränden der Welt und so. Nur weil wir schnelle Rechner haben, können wir das überhaupt jetzt rechnen. Und es ist, wie gesagt, noch nicht so sehr alt. Ich glaube, das braucht noch ein bisschen, bis sich es rumspricht. Und wenn Sie erzählen würden, dass Mathematik helfen kann, solche Sachen neutral zu beurteilen und zu optimieren, hätte sich das für mich heute schon auf jeden Fall gelohnt. Das Zweite war, Herr Groß, Sie hatten gefragt, dass leere Busse rumfahren und ob das gut ist. Es ist natürlich nicht gut, wenn leere Busse rumfahren. Es ist auch nicht nachhaltig, eine Metro zu bauen, die von keinem Menschen benutzt wird. Deswegen braucht man schon wieder Mathematik, damit man so plant, dass es den Bedarf auch gut abdeckt. Das ist natürlich ganz schön schwierig. Warum haben wir leere Busse? Wir haben leere Busse, weil die Nachfrage im Verkehr nicht gleichmäßig anfällt. Alle wollen freitagnachmittags nach Hause und mittwochs vormittags will keiner Zug fahren. Und wenn die Leute dann freitagnachmittags im Zug stehen und sagen, warum setzt die Bahn denn hier nicht längere Züge ein, dann kann ich Ihnen sagen, die Bahn setzt freitagnachmittags alles ein, was da ist. Mehr gibt es einfach nicht. Und dadurch, dass die Nachfrage so punktuell kommt, ist das natürlich ein sehr schwieriges Problem. Man versucht das natürlich durch Preise, dass es billiger wird, da wo niemand fahren will, und teurer, da wo alle fahren wollen oder andere Dinge. Man kann seit neuestem auch Taktausdünnungen ganz gut rechnen. Aber auch hier ist, wir haben die Chance, weil es mehr Daten gibt inzwischen, den Verkehr besser auf die Nachfrage abzustimmen, sodass die Leute, die fahren wollen, fahren können und nichts leer rumfahren muss. Und was Sie fragen, dass die Moden, dass das nicht klappt, dass das aufeinander abgestimmt ist, das ist genau mein Credo von dem letzten Projekt, was ich vorgestellt habe. Man muss es besser aufeinander abstimmen, noch besser, als wir es jetzt schon haben, um den Leuten ein attraktives Angebot, was gut verzahnt ist und gut ineinander passt, machen zu können. Dann haben Sie das Skipster-Problem noch mal mit dem Haltestellen auslassen. Sie haben das ganz genau richtig verstanden. Das wäre der Fall. Macht natürlich nicht Sinn, wenn man nur 3 Haltestellen hat. Es macht Sinn, wenn die Linie oft fährt und man viele Haltestellen hat. Und dann kann das halt wirklich Sinn machen für die Passagiere und für die Nachhaltigkeit gleichzeitig. Ich glaube, sonst hatten Sie dazu auch keine Frage. Also gut verstanden. Dann kommen wir zu der Frage von Herrn Dont, der gerade nicht mehr da ist. Doch, perfekt. Ja, Sie haben nach den praktischen Anwendungen gefragt, da habe ich eben schon was gesagt. Sie haben nach Apps gefragt. Apps sind keine Konkurrenz, sondern die Algorithmen, die die Apps verwenden, das sind genau solche, die wir erzeugen. Und wir arbeiten, wir haben zum Beispiel selber auch welche, die nachhaltiges Fahren machen, nicht nur einfach schnell. Unsere Planung geht aber darüber hinaus. Wir gucken, dass die Kunden schon das nehmen, was quasi eine App vorschlägt. Aber wir versuchen so zu planen, dass die App auch was Gutes anbieten kann. Und genau das, was ich bei den Wohngebieten gesagt habe, dass die Autos da jetzt nicht mehr durchfahren, da haben wir im Prinzip genau dieselben Algorithmen genommen, die in den Navis drin sind, und haben geguckt, was die Algorithmen sagen würden, wenn wir Einbahnstraßen anders machen, ob die dann immer noch durch das Wohngebiet wollen oder ob die dann diesen kleinen Umweg in Kauf nehmen und außen rumfahren. Also keine Konkurrenz, sondern ist dieselbe Art von Mathematik. Das war, glaube ich, die Hauptsache, die Sie gefragt haben. Sehr gerne. Und dann kommen wir noch zu den Mobilitätsbedürfnissen in Stadt und Land. Das war Ihre Frage. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Also Stadt und Land erfordert ganz andere Dinge. Man würde keine Metro auf dem Land bauen. Dafür würde man eher gute Ride-Pooling-Systeme versuchen einzurichten oder diese bedarfsorientierten Verkehre eben. Das heißt, da gibt es wirklich ganz andere Mittel und Techniken. Und wir haben da gerade einen ganz spannenden Antrag, der hoffentlich gefördert wird, wo wir genau diese Sachen, die man in der Stadt macht, auch versuchen wollen, was kann man aufs Land übertragen und was nicht. Wir haben auch noch ein anderes Projekt, wo es mehr darum geht, einzelne Nutzergruppen zu betrachten, was ja auch gut passt, wo wir auch wirklich gucken, was für Bedürfnisse haben Leute mit Kindern, was Bedürfnisse haben Ältere, die vielleicht mehr Bänke brauchen zwischendurch, wenn sie wohin laufen. Wo müsste ich Radwege oder Fußwege ausleuchten, damit Frauen sich sicherer fühlen? Oder auch Leute, die Rad fahren. Also solche Dinge machen wir auch. Und das sind auch ganz neue Dinge, die momentan, das ist ein EU-Projekt, wo wir uns mit Leuten aus Schweden und verschiedensten Ländern noch zusammentun, weil das ist was momentan, glaube ich, wichtig ist für Europa und wo viele dran arbeiten. Und ich erwarte, dass da in nächster Zeit auch Verbesserungen zu spüren sind. Zumindest die möglichen Dinge, die man machen kann. Ob es dann umgesetzt wird, liegt wieder an Ihnen.
Dr. Fall hatte noch gefragt, ob wir auf Bundesebene irgendwelche Vorgaben, Gesetze vor allem, ändern müssten, um dem noch mehr Raum zu geben. Gibt es da irgendwelche Hürden und Appelle, die Sie konkret an uns jetzt auch noch weitergeben würden?
Also mein Appell wäre, dass man Sachen besser vorher simuliert und ausprobiert und vorher abschätzt, was passiert. Wie viel bringt es denn eigentlich zum Beispiel, oder was ist der Verlust vom Deutschlandticket? Ich weiß nicht, ob das wirklich jemand vorher simuliert hat, aber man weiß natürlich, man kann ganz viele Sachen wissen. Die Leute, die bisher ein Ticket hatten, was teurer war, die steigen natürlich aufs Deutschlandticket um. Da geht erstmal ganz viel Geld verloren. Und dann müsste man halt quasi gegenrechnen, das Geld, was da verloren geht, hätte man damit vielleicht ÖPNV besser machen können. Also mein Credo wäre gar nicht, dass Sie Gesetze ändern, sondern dass man Maßnahmen ruhig mal vorher noch mal durchdenkt, simulieren lässt, bevor man sie einführt und sich später wundert, warum es nichts bringt oder viel kostet. Nicht, dass alles schlecht ist, vieles ist auch gut, aber man hat ja oft Dinge, die man vergleichen kann. Und dann könnte man eben verschiedene Dinge gucken. Würde man das Geld lieber in Tarifsenkung stecken? Würde man es lieber in Angebotsverbesserung stecken? Dass man so einfach noch ein bisschen sachlicheren Blick drauf hat und dann die beste der Möglichkeiten auswählen kann.
Vielen Dank. Es hat das Wort Dr. Birkan.
Ja, vielen Dank, dass ich da noch Gelegenheit habe. Frau Amri Henkel, Sie haben jetzt eine Gruppe in der Gesellschaft betrachtet, die Erwachsenen, die mit Kindern zusammenleben, 37%, gehöre ich auch zu, also minderjährigen Kindern gehöre ich auch zu. Sicherlich eine wichtige Gruppe, aber das bedeutet ja, dass 63% es nicht tun. Und wenn man jetzt durch unsere Städte fährt oder geht, oder beziehungsweise ich wohne auch ländlich, ich bin hier natürlich in der Stadt unterwegs, was einem auffällt, ist, dass sehr wenig alte Menschen inzwischen unterwegs sind. Und gerade als hier Anfang des Jahres sehr eisige Temperaturen herrschten, es sehr glatt war, waren auch keine Fahrradfahrer mehr unterwegs. Das heißt, Ihre Betrachtung zielt jetzt auf eine bestimmte, etwa ein Drittel ausmachende Gruppe ab. Aber was ist mit diesen anderen zwei Dritteln? Vor allen Dingen, wie verhindern wir, dass ältere Menschen, die ja schon gesundheitlich in der Regel benachteiligt sind in ihrer Mobilität, noch weiter dadurch benachteiligt werden, dass wir unsere Verkehrssysteme auf eine Gruppe ausrichten, die im Prinzip noch alle Mobilitätsmöglichkeiten hat. Danke.
Kollege Wagner hat das Wort.
Ja, also ich habe jetzt noch mal zwei so andere Fragen. Mal gucken, ob, wenn Sie die beantworten können, dann gut. Ansonsten sagen Sie einfach, dass wir das in der nächsten Sitzung oder eine der nächsten Sitzungen beantworten müssen. Das eine ist einmal Ihre Prognose zum automatisierten Fahren. Also glauben Sie, wie berechnen Sie schon mögliche Folgen von autonomen Autos? Was ist für den Verkehrsfluss, aber auch für eventuelle CO2-Emissionen hätte, würden die sinken, würden die steigen, weil die zusätzlich fahren? Und von was für Prämissen gehen Sie aus? Verkaufen Menschen ihr privates Auto oder nutzen Sie das gar? Also das fände ich spannend, wenn Sie dazu was sagen, ob Sie daran arbeiten, an dem Thema autonomes Fahren. Dann die Frage nochmal E-Mobilität und Netze. Ich weiß nicht, ob Sie daran arbeiten, aber ich frage es einfach mal. Sie können dann gucken, ob Sie antworten können. Sehen Sie da Potenziale, dass wirklich E-Autos als dezentrale Energiespeicher wirklich fungieren können in einem Ausmaß, was wirklich zur Energiewende beiträgt? Es gibt ja auch Stimmen, die sagen, das lohnt sich überhaupt nicht oder das verschleißt die Akkus oder die Netzbetreiber haben kein Interesse daran, sozusagen da die E-Autos mitzunutzen. Haben Sie dazu auch Analysen oder Berechnungen? Und die dritte Frage passt noch weniger nah an Ihre, deswegen ja, die beiden erstmal nur.
Ich würde auch noch gern eine Frage anschließen. Und zwar im Moment erleben wir ja, dass Treibstoffe, Benzin und Diesel, deutlich teurer werden. Und gefühlt gibt es jetzt eine höhere Nachfrage auch nach E-Mobilität. Gibt es da auch so ein Koordinatensystem, wo man den Zusammenhang irgendwie quantifizieren kann, was das eine für Auswirkungen auf das andere hat, wie da die Röhren sozusagen ja auch verbunden sind. So, im Moment keine weitere Frage, ich schaue mal gerade. Dann hätten Sie das Wort. Wollen Sie dann diesmal anfangen, Frau Professor Schöbel?
Kann ich gern machen. Die erste Frage ging ja gar nicht an mich. Das war, überlasse ich dann Ihnen. Aber Herr Wagner hatte eine Frage gestellt, Rechnungen für autonomes Fahren. Ja, das simulieren wir auch schon. Da gibt es Rechnungen. Was leider schade ist, wenn Autos autonom fahren, wird es den Verkehr erhöhen nach unseren Simulationen. Weil natürlich die Leute schicken dann ihre Kinder mit dem Auto in die Schule. Das Auto fährt wieder zurück, leer, alleine. Danach fährt vielleicht die Frau damit zur Arbeit. Das Auto kommt zurück und dann der Mann auch noch zur Arbeit. Das heißt, wir haben dann ganz viele Leerfahrten zwischendrin. Das wird vermutlich mehr Autos auf der Straße unterwegs sein, wenn sie autonom fahren.
Wenn das wenn der private Pkw autonom fährt, aber es könnte ja auch öffentliche autonome Shuttles geben, die dann nicht leer zurückfahren müssten, oder?
Genau, wenn man gut plant, also dann sind wir bei Ridesharing, nicht bei selber nur einem autonom fahren, sondern wenn man Ridesharing macht, dann hat man ständig den Konflikt, will man viele Leute bündeln, dann haben die Leute aber wieder längere Wege und fahren nicht so gern damit, oder will man direkt fahren mit den Leuten, dass die halt auch pünktlich beim Zug sind, dann ist es wieder nicht so nachhaltig und wir haben wieder mehr Wege. Also auch da haben wir genau wieder diesen Zielkonflikt, man kann es für die Leute gut machen, dann fahren die Autos möglichst direkt oder man macht es möglichst nachhaltig, dann muss man einen hohen Besetzungsgrad haben, am besten 4 Leute im Auto, aber dann fährt das Auto halt viele Umwege, zickzack hin und her. Und das ist wieder was an was sich die Politik entscheiden muss, in welche Richtung wollen wir uns begeben. Ich kann Lösungen simulieren, Ihnen sagen, das wäre so, entscheiden müssen am Schluss Sie. Und dann war noch E-Mobilität und ob das dann mit den Batterien, das ist nicht mein Business, da kann ich nicht viel zu sagen. Und wenn die Treibstoffe teurer werden, das ist eine sehr spannende Sache. Also ob Leute den öffentlichen Verkehr nutzen oder nicht, hängt gar nicht nur von dem Preis vom Verkehr ab, sondern eben auch von dem Preis der Alternative, eben vom Treibstoff, auch was für Fahrzeuge sie dann haben. Und das ist jetzt eigentlich genau das, wo viele Wissenschaftler hinhören und Daten sammeln, damit wir sowas dann auch besser wissen. Wie verhalten sich Leute, wenn der Benzinpreis steigt? Es gibt spannende Untersuchungen. Der Anteil vom öffentlichen Verkehr ist in fast allen europäischen Ländern sehr ähnlich. Nur in der Schweiz ist er höher. Und keiner weiß so ganz genau, woran es liegt, weil da wird auch betrachtet, wie teuer ist Treibstoff verglichen mit dem öffentlichen Verkehr. Und das ist ähnlich wie bei uns. Also warum hat die Schweiz dann mehr? Und eine Möglichkeit ist, dass die Schweiz pünktlicher ist. Eine andere Möglichkeit ist, die Schweiz hat viel mehr Haltestellen. Aber also wie gesagt, also diese Dinge werden alle miteinander immer verwoben und angeguckt. Und das muss man irgendwie immer im Zusammenhang sehen.
Wunderbar, vielen Dank. Frau Dr. Amri Henkel.
Ja, Zu der Frage mit den Menschen, die mit minderjährigen Kindern im Familienzusammenhang wohnen, vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Also wenn man jetzt nicht nur auf minderjährige Kinder schaut, ist es fast jede zweite Person, die in Deutschland quasi in einem Zusammenhang mit Kindern wohnt. Aber natürlich schauen wir auch nicht nur auf Kinder, aber de facto muss man sagen, das sagen auch die Vereinten Nationen, die haben zum Beispiel eine Initiative Child-Friendly Cities, dass Städte, die kinderfreundlich sind, sind auch generell inklusiver und die sind auch besser geeignet für mobilitätseingeschränkte Personen, für ältere Menschen, die ja auch auf eine sichere Fußverkehrsinfrastruktur und auf einen guten ÖPNV angewiesen sind. Und gerade auch viele ältere Menschen fahren ja auch selber gar nicht mehr Autos, sondern sind auch wiederum auf Bring- und Holdienste angewiesen. Und daher nutzen die zum Beispiel auch sehr stark On-Demand-Verkehre, das heißt flexible Bedienformen. Auch hier sieht man, dass es eine sehr relevante Nutzendengruppe ist. Und auch hier werden ja wiederum Sorgearbeitsleistende entlastet. Insofern würde ich das überhaupt gar nicht als Zielkonflikt sehen, sondern tatsächlich als Gewinn für ganz viele verschiedene gesellschaftliche Gruppen, wo natürlich auch die älteren Menschen mit dazu zählen. Dann auch noch mal zu der Frage mit dem automatisierten Fahren von Ihnen, Herr Wagner. Anfang des Jahres hat die DB Regio dazu auch eine Studie herausgebracht, die ist sehr interessant. Die haben quasi geguckt, wie sich das automatisierte Fahren entwickeln könnte unter verschiedenen Modellannahmen. Das eine war quasi ein ÖPNV sehr stark gesteuertes Modell. Und dann gab es ein privatwirtschaftlich organisiertes Modell. Und in dem privatwirtschaftlichen ist genau das passiert, was Frau Schibbel gerade ausgeführt hat, nämlich dass es am Ende 40% mehr Verkehr geführt hat, weil das dann eben hauptsächlich auf Robotaxis basiert. Aber wenn man das in Richtung ÖPNV sehr stark steuert und dann kann man auch zum Beispiel größere Fahrzeuge einsetzen, barrierefreie Fahrzeuge einsetzen, dann ist es auch möglich, dass dadurch Zeitvorteile entstehen, dass Kostenvorteile entstehen. Aber das funktioniert eben nur, wenn man sehr stark auch Steuern von Seiten der Politik eingreift. Das ist natürlich auch wichtig jetzt zu betrachten, weil jetzt ist quasi der Zeitpunkt für diese Steuerung, weil momentan alle Unternehmen, die in dem Bereich aktiv sind, dabei sind, die Skalierung zu planen. Zu der Frage mit den E-Autos kann ich leider technisch auch nicht so viel sagen, weil ich jetzt nicht aus der technischen Forschung komme. Daher kann ich nicht genau sagen, was das für eine Auswirkung auf die Akkus hat oder auf die Netze. Aber im Allgemeinen hat der Gesetzgeber ja jetzt auch die Voraussetzungen geschaffen für Vehicle to Grid und darin liegen sicherlich auch Chancen. Dann noch die Frage zum Zusammenhang mit der Preissteigerung. Jetzt ist es ja so, seit dem Iran-Krieg haben die Zahlen bei den Neuzulassungen von der Elektromobilität, die sind ja sehr stark in die Höhe gegangen. Und ich glaube, das ist immer schwierig, das jetzt im Vorhinein vorherzusagen, wie sich jetzt die Nachfrage entwickelt. Aber das zeigt ja vor allem, dass vielleicht noch mal das Bewusstsein auch dafür gestiegen ist, dass man mit erneuerbaren Energien oder eben mit Elektromobilität auch unabhängiger ist von fossiler Energie und dass es jetzt nicht nur Klimaschutzvorteile hat, sondern eben auch unabhängiger macht von Krisenereignissen und von anderen externen Ereignissen. Und daher, glaube ich, ist es vor allem ein Effekt, der jetzt für die Akzeptanz auch noch mal sehr von Elektromobilität eine positive Wirkung hat. Genau.
Ich habe keine weitere Meldung, aber hätte noch mal eine eigene Frage. Und zwar gibt es ja die Idee des Social Leasing für E-Mobilität, also die Idee gezielt, jetzt eben kleineren Einkommen zu ermöglichen, ein E-Auto anzuschaffen, also zielt dann auch mehr auf kleinere Fahrzeuge. Was müssten dafür die Kriterien sein, damit das auch ankommt und man auch die Leute nicht in eine Kostenfalle laufen lässt, sondern dass einfach dieser Plan mit dieser Zielgruppe vor allem aufgeht.
Ja, tatsächlich kann ich das jetzt auch nicht so genau beantworten. Es gibt ja schon verschiedene Modelle dafür. Ich denke, am wichtigsten ist tatsächlich auch, dass es halt eine Einkommensgrenze gibt, dass es halt wirklich auch untere Einkommensgruppen sind, die dann davon profitieren, die jetzt eben vor allem von der Elektromobilität noch nicht wirklich profitieren. Das sieht man auch in den Mobilität in Deutschland-Zahlen, dass es wirklich fast ausschließlich die oberen Einkommensgruppen sind, die halt Elektroautos anschaffen. Und das ist natürlich schon eine Problematik, die man mit einem Social Leasing angehen kann. Und da kann man sich dann ja auch Modelle, die auch schon quasi wissenschaftlich untersucht sind, kann man sich anschauen. Und ich denke, vor allem die Einkommensgrenze ist dabei wichtig.
Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Gibt es noch etwas, was Sie uns gerne mitteilen wollten, als Sie gesagt haben, ich fahre jetzt nach Berlin, den sage ich mal. Sonst denke ich, haben wir doch auch noch mal wirklich einen Einblick daran bekommen, wie man mit einer abstrakten Rechnung, mit Mathematik und überlegter und wissenschaftlicher Herangehensweise doch auch noch mal eine gute Faktengrundlage für auch politische Entscheidungen vorbereiten kann. Die politische Entscheidung, die Priorisierung, was ist einem jetzt das Wichtigste? Da spielen dann häufig auch noch Budgets und andere Dinge, andere Ziele eine Rolle. Die bleibt dann wieder in unserer Verantwortung, aber es ist einfach gut zu wissen, dass wir auf diesem Weg wirklich belastbare Entscheidungsgrundlagen generieren können und sollten davon noch mehr Gebrauch machen. Ich denke, das nehmen wir alle mit. Also ganz, ganz herzlichen Dank. Sie haben auch wirklich gezeigt, wie relevant für echte Entscheidungen und für den Alltag Ihre Forschungen sind. Und deshalb nochmal ganz herzlichen Dank. Gerade unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit war das sehr interessant. Gut, und für uns heißt das, wir sehen uns wieder am 6. Mai aller Voraussicht nach und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.